Unser Thema heute ist die Rosa-Luxemburg-Konferenz vom 11. Januar 2020 in Berlin, veranstaltet von der Zeitschrift Junge Welt. Diese jährlich stattfindende Konferenz hat sich zu einem Treffpunkt von internationalen linken Bewegungen entwickelt und im Fokus steht immer der Kampf gegen den Kapitalismus mit seinen global unterschiedlichen Erscheinungsformen, auch als Kolonialismus und Rassismus, und der Kampf für Menschenrechte, deren Einschränkungen und Verletzungen als Folge des kapitalistischen Wirtschaftens erkannt werden. Die diesjährige Jubiläumskonferenz hat das Motto »Macht der Straße, Kampf um die Zukunft, die Systemfrage beantworten«. Und aus der Fülle der Programmpunkte unter diesem thematischen Dach werden im Bericht die folgenden herausgegriffen. Erstens die Proteste von Gewerkschaften und Gelbwesten in Frankreich gegen den Abbau des sozialen Netzes. Zweitens die Lage im Libanon, wo die massiven Proteste auf der Straße eskalieren. Drittens das gemeinsame Manifest gegen den US-amerikanischen Imperialismus in Lateinamerika. Und viertens der brutale Rassismus in den USA mit dem Auftritt von Tory Russell, einem schwarzen Aktivisten, der Verbrechen der Staatsgewalt in Form von Morden durch Polizei und Sicherheitskräfte an jungen schwarzen Amerikanern thematisiert. Unterstützt und verstärkt wird das Thema Rassismus in den USA anschließend durch den Bericht über Munja Abu Jamal, angeblicher Polizistenmörder, der aus dem Gefängnis in den USA zugeschaltet wurde. Am Schluss der Sendung berichten wir über die Abschlussdiskussion der Konferenz zu dem Thema Flucht, Migration und Klassenkampf und über Aktionen gegen Aufrüstung und Krieg, die sich hier gegen das bedrohliche NATO-Manöver Defender vor Russlands Grenzen mit massiver US-amerikanischer Beteiligung und gegen die weitere und verstärkte Nutzung eines Truppenübungs- und 30 Kilometer langen Schießplatzes im Osten Deutschlands richten, der längst renaturisiert hätte werden sollen. Vor den Berichten von der Konferenz, aber thematisch durchaus dazu passend, zunächst noch ein Bericht von Valentin Gläser über eine Demonstration in Dessau für Uri Jalloh. Mit dem tragischen Beispiel des geflüchteten Uri Jalloh, der vor 15 Jahren unter noch immer ungeklärten Umständen in deutschem Polizeigewahrsam ums Leben kam, wurde in Dessau auch an eine Anzahl ähnlicher ungeklärter Todesfälle von Migranten in deutschen Polizeigefängnissen erinnert und endlich Aufklärung gefordert.
Vergangenen Dienstag, 7. Januar, jährte sich zum 15. Mal der Todestag von Uri Jalloh. Uri Jalloh wird unseren geneigten Zuhörerinnen in Erinnerung sein als geflüchteter Mensch aus Sierra Leone, der am 7. Januar 2005 unter grausamen Umständen in der Dessauer Polizeigewahrsam zu Tode kam. Und seit diesem Jahr 2005 demonstrieren Jahr für Jahr Menschen in Dessau, nehmen das als Anlass, um hier auf ein grandioses Versagen von Polizei im Zusammenspiel mit Justiz hinzuweisen. Der Hauptkritikpunkt liegt darin, dass die Polizeibehörden durch Vertuschen und Täuschen eines Mordfalls, der de facto als solcher auch von den Demonstrierenden auch ganz klar auch empfunden wird, zu kaschieren. Wichtig an der Stelle ist zu erwähnen, dass aufgrund der Tatsache, dass durch die jahrelangen Vertuschungsaktionen die Polizei, die einen Menschen auf grausamste Art und Weise hat verbrennen lassen, versucht hat, zunächst sich herauszureden, dass Uri Jalloh selber das Feuerzeug mit in die Gefängniszelle reingenommen hat, sich selber angezündet hat, was als völlig absurd auch sich nachher entpuppte. Durch zahlreiche Gutachten nachher auch nachgewiesen wurde, auch dass Uri Jalloh definitiv nicht derjenige gewesen sein konnte, der sich hier selber angezündet hat. Zumal dann auch noch schwere Verletzungen an seinem Körper auch stattgefunden haben, die er sich ebenfalls nicht selber verübt haben kann. Dass dieses alles zu so einem großen Fragezeichen auch geführt hat und trotzdem von mehreren staatlichen Gutachten auch ganz klar bescheinigt wurde, dass so wie die Polizei es schildert, es eben definitiv nicht sein kann, dass das dann quasi durch die Justiz, die das Ganze dann letztlich ja dann auch zu überprüfen hatte, dann zunächst durch den unmittelbaren vor Ort zuständigen Staatsanwalt der in Dessau zuständig war, der selbst von seiner Seite dann Zweifel geäußert hat, wurde ihm die Zuständigkeit entzogen und ist an die nächstgrößere Staatsanwaltschaft in Naumburg übertragen, die diese ganzen wichtigen Argumente, die seitens der Gutachter eben dann auch sich auch mit eingestreut wurden, einfach geflissentlich ignoriert wurden. Und kurzerhand ist, glaube ich, noch ganz wichtig hier an der Stelle zu sagen, dass es jetzt so ist, dass die Initiative Öcalan gemeinsam mit dem Bruder jetzt auch den Beschluss gefasst haben, hier tatsächlich vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, um entsprechend auch wirklich an dem Fall dran zu bleiben und sich nicht damit abzufinden, dass dieser Fall jetzt einfach abgeschlossen wird. Denn wir reden hier ganz glasklar um ein Menschenleben, das zu Tode gebracht wurde und über das auch stellvertretend steht für viele andere schwarze Menschen in Deutschland, die durch, sei es durch Polizei oder andere Institutionen, zu Tode gekommen sind. Und das ist bei dieser Demo auch ganz klar zum Ausdruck gekommen. Es ging um Öcalan, aber es geht auch um viele andere Namen, wie Yahya Jabi oder Ton und Bob da in Hamburg, wie Christi Schwundeck, wie Laia Kondé, wie Dominik Kumadju. Und deren Namen sind eben auch auf dieser Demo auch dann auch regelmäßig skandiert worden. Und es kam auch ganz klar die Entschlossenheit der Demonstrierenden zum Ausdruck, hier auch wirklich erst dann Ruhe zu geben, wenn dieser Fall wirklich lückenlos aufgeklärt ist und dann auch die Verantwortlichen ihrer gerechten Strafe dann auch zugeführt wurden. Was bisher überhaupt nicht der Fall war, da die zuständigen Polizeivertreter lediglich mit der Geldstrafe davon gekommen sind.
Kommen wir nun nach dem Bericht über die Demonstration in Dessau für Uri Jallo und ähnliche alarmierende Todesfälle von Flüchtlingen in deutschem Polizeigewahrsam zu unserem heutigen Hauptthema, der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Als Berichterstatter von der 25. Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin begrüße ich nun am Telefon neben Kodjo Valentin Gläser auch Yao Pa-Jung. Valentin, du wolltest zunächst zu dem Motto etwas sagen.
Die Rosa-Luxemburg-Konferenz hat sich in diesem Jahr 2020 zum 25. Mal gejährt und Jahr für Jahr trifft sich diese Institution, die übrigens eine Veranstaltung von der Jungen Welt federführend auch geleitet und organisiert über die Bühne gebracht wird, in Berlin statt. Dieses Jahr auf einem ganz klaren und unverkennbaren Motto, das auch schon relativ unschwer auch hat erkennen lassen, dass es wirklich die Zukunft geht. Macht der Straße, Kampf um die Zukunft, die Systemfrage beantworten. Klingt natürlich auf jeden Fall erstmal sehr progressiv und lässt dann auch ein Stück weit auch erahnen, dass da auch dann ein großer Anspruch.
Ja, ein theoretischer Anspruch auch, übergreifend über die Themen der Konferenz, nicht? Sehr viele verschiedene Themen angesprochen und dieses Motto abstrahiert ja von all dem und die Systemfrage beantworten ist natürlich ein großer Wunschtraum der Linken.
Und das hat sich dann auch im Prinzip im Programm dann auch wieder gespiegelt, in dem dann auch wirklich verschiedenste VertreterInnen von verschiedensten Initiativen, von verschiedensten Organisationen dann eben auch zu Wort kamen, wo es dann auch kleine Diskussionsrunden auch gegeben hat, in denen sich das Ganze dann auch widerspiegelt hat. Und eingeleitet wurde das Ganze mit der aktuellen Situation in Frankreich, wo es dann über die Situation, das Verhältnis zwischen den Gilets jaunes, den Gelbwesten und den Gewerkschaften geht.
Kannst du noch mal kurz darauf eingehen? Ich meine, was in Frankreich gerade passiert, wissen, glaube ich, alle auch aus der Zeitung. Es ist nichts anderes als das, was Bundeskanzler Schröder in Deutschland durchgesetzt hat. Der Abbau nämlich des sozialen Netzes und die Realisierung neoliberalistischer Ansprüche auf Kosten der Bevölkerung. Das ist in Deutschland deutlich auf weniger Widerspruch gestoßen als in Frankreich. In Frankreich ist ja der derzeitige Präsident Macron nicht der Erste, der das versucht. Sein Vorgänger Hollande ist ja auch schon gescheitert an dieser Klippe. Dazu jetzt Yao Pa-Jung.
Und zwar da Karl Gasi von der CGT, die einer der größeren Gewerkschaftsverbände in Frankreich ist, berichtet zum Thema Widerstand in Frankreich, Verhältnis Gelbwesten und Gewerkschaft. Bevor er da auf die aktuelle Situation eingegangen ist, hat er erstmal einen historischen Abriss gemacht, um so ein bisschen vergangene Proteste und Kämpfe aufzuzeigen und zu analysieren, die wichtig sind, um die heutige Situation zu verstehen. Und ist dann aber ganz konkret auf die Bewegung der Gilets jaunes, in Deutsch Gelbwesten, eingegangen, die seit letztes Jahr im November 2018 als Reaktion auf die Erhöhung der Treibstoffpreise mit Protesten und Besetzungen von Kreisverkehren reagiert haben. Da besonders die ärmeren Bevölkerungsschichten und auch die auf dem Land Lebende betroffen waren, die auf ihr Auto angewiesen sind und auch nicht gut ans öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Er hat dann auch weiter ausgeführt, dass nach der ersten Großdemonstration im Dezember 2018 alle Parteien die Bewegung unterstützt haben, außer die Partei des Präsidenten und die Gewerkschaft, aber immer auch noch Schwierigkeiten hatten, sich eindeutig zu positionieren, da auch die Ausrichtung der so jungen und uneindeutigen Bewegung nicht ganz klar war. Hat dann weiter ausgeführt, dass die Bewegung sehr erfolgreich gewesen ist und viel Druck ausüben konnte und Frankreich sehr geprägt hat, aber mittlerweile auch nicht mehr so stark ist wie zu dem Beginn oder auch zu den Höhepunkten. Dafür hat er dann aber die Überleitung vorgenommen auf den jetzt seit über einem Monat andauernden, überraschend sehr starken politischen Streik, der das Land quasi lahmgelegt hat und auch bei Atem hält. Und der auch interessanterweise von einem Großteil der Bevölkerung begrüßt und unterstützt wird, obwohl die öffentlichen Verkehrsmittel bestreikt werden. Und auch gerade in der Weihnachtszeit war das natürlich ein großes Thema in Frankreich. Er hat dann weiter ausgeführt, inwieweit ein Schulterschluss von Gewerkschaften und Gelbwesten gewünscht wird oder abgelehnt. Und hat auch benannt, dass es ein großes Problem in Frankreich ist, dass viele Menschen nicht in Gewerkschaften beitreten, da sie mit viel Repression rechnen müssen, wenn sie das tun.
Ich habe noch mal eine Zwischenfrage dazu. Die Gewerkschaften sind ja eindeutig eine etablierte politische Kraft, was man von den Gilets Jaunes so zunächst erstmal nicht sagen kann, von den Gelbwesten. Die waren eine spontane, fast eher auch populistische Bewegung, die sich speziell gegen die Erhöhung der Benzinpreise richtete. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass hier bestimmte Bevölkerungsschichten getroffen werden und das ist letztlich dann auch wieder eine soziale Frage. Aber zunächst mal waren das zwei völlig getrennte Ansätze, das hast du ja auch ausgeführt. Die Frage ist mir jetzt aber, wurde das deutlich auf der Konferenz und wie wurde die Zusammenführung dann erklärt?
Es wurde deutlich, dass die Gewerkschaften am Anfang Schwierigkeiten hatten, die Gelbwesten zu unterstützen, da sie nicht richtig einschätzen konnten und im Nachhinein teils aber auch vielleicht schwierig war, mit ihnen zusammenzuarbeiten oder sich ihnen anzuschließen, da es teils von den Gelbwesten abgelehnt wurde.
Aber das ist ja ein neuer Ansatz gewesen, der Protest gegen die Verlängerung der Arbeitszeiten bzw. der spätere Eintritt des Rentenalters und auch die Herabsetzung von Renten. Also hier in diesem Fall jetzt ein ganz konkreter Abbau des sozialen Netzes in Frankreich war ja ein neuer Ansatz, ein neuer Protest, nachdem die Gilets Jaunes-Geschichte, die Gelbwesten-Geschichte fast schon vergessen war beinahe. Die Demonstrationen fanden zwar immer noch statt, aber dies hier war ja nochmal eine andere Stoßrichtung. Und die sind jetzt auch zusammengeflossen. Ab Dezember, glaube ich, haben die sich ja doch wohl verbunden. Und meine Frage war jetzt eben, ist diese politische, oder sagen wir mal, der Unterschied in der Politisierung? Gewerkschaften waren immer schon politisch, die Gelbwestenbewegung eher nicht. Dieser Unterschied, ist der thematisiert worden?
Ja, er ist darauf eingegangen und hat auch benannt, dass die Gelbwesten natürlich anfangs bei diesem Benzinpreisthema waren und der Mobilität, aber sehr schnell auch doch die Systemfrage angerissen haben, zumindest Teile der Gelbwesten, und da auch eine fortnehmende Politisierung stattgefunden hat. Es ist aber auch so, dass er gesagt hat, dass die aktuellen Proteste gegen die Rentenreform von den Gewerkschaften dominiert werden, aber einfach ein breiter Zusammenschluss vor Ort auf der Straße zu finden ist. Von beiden Gruppen, sowohl Gelbwesten als auch Gewerkschaften. Und er ist auch noch nicht auf die Neuigkeiten aus Frankreich eingegangen, dass die Regierung jetzt in Ansätzen ihre Reformpläne zurückgenommen hat, da ihm das eventuell nicht vorlag.
Was aber die Bewegung keineswegs schwächt, denn die Gewerkschaften sagen ja, der Kampf wird fortgesetzt.
Das ist auch eine sehr gute Überleitung zu seinen Schlussworten. Als Ausblick und Fazit gesagt hat, dass es, auch wenn oft sich beschwert wird oder vermutet wird, dass es keine starken ArbeiterInnenbewegungen mehr gibt und auch die Straße nicht mehr so stark ist, und dass genau Frankreich und die Kämpfe der letzten Monate und Jahre dort ganz klar zeigen, dass es eine sehr starke ArbeiterInnenklasse gibt, sowohl in Frankreich als auch weltweit, die sich momentan gegen die herrschenden Verhältnisse auflehnt und die Systemfrage stellt und auch weiter stellen wird.
Soweit Yao zur Einschätzung der Ereignisse in Frankreich. Der nächste Programmpunkt auf der Konferenz waren die Ereignisse im Libanon. Dazu wieder Valentin.
Im Libanon, und zwar lässt sich eigentlich hier auch ein weiterer Punkt, auch der dann die Konferenz mit dem internationalistischen Anspruch auch auftritt, auch dadurch begründen, indem sie auch einen Vertreter der Kommunistischen Partei im Libanon eingeladen haben und mit Kamal Hamadan, dann auch eine sehr erfahrene Persönlichkeit, der im Prinzip eigentlich geschildert hat, sehr eindrucksvoll, wie dieses Land, das ja bereits schon seit Jahrzehnten durchgeprägt durch Bürgerkrieg, durch einen Krieg, der eben auch ein Land, das auch durch Stellvertreterkriege, dem Sunniten und Schiiten sich bis aufs Blut bekämpft haben, aus dem Land in den ganzen Jahrzehnten eben das gemacht hat, was es gemacht hat, eben ein Pulverfass. Und eine Situation, die es für die dort lebenden Menschen einfach jeden Tag zu einem harten, harten Kampf macht, dort überhaupt zu überleben. Und das ist in dem, was er berichtet hat, eigentlich sehr deutlich und sehr eindrucksvoll auch rübergekommen. Er hat dann aber auch eben beeindruckend auch geschildert, wie dort eben die herrschende Klasse einfach eben im Libanon tatsächlich sich auch durch Korruption einfach sich selber auch bereichert hat.
Korruption ist ja eigentlich eher eine sekundäre Geschichte in der Systemfrage. Wenn sich hier im Libanon auch wiederum ebenfalls die Systemfrage stellt, dann muss das doch was zu tun haben mit Kapitalismus bzw. den katastrophalen Auswirkungen des Kapitalismus. Korruption ist nur eine davon. Vorher kommt ja die Öffnung der sozialen Schere, das Auseinanderklaffen von Arm und Reich in einer Gesellschaft bis zu dem Punkt, wo dann soziale Unruhe auch entsteht, der normalerweise von klugem Kapitalismus bisher immer in Zusammenarbeit mit der Politik vermieden worden ist in sogenannten funktionierenden demokratischen Gesellschaften. Aber jetzt wird überall auf der Welt offenbar, dass das nicht mehr geht und dass die Schere so weit geöffnet ist, dass die Straße jetzt ein Kampfplatz wird. Ja, die Frage ist jetzt, im Libanon ist also die Korruption zunächst mal als deutliche Erscheinungsform hervorgetreten. Aber was steht dahinter?
Ist es eben sehr, sehr facettenreich. Schon wie gesagt, es ist ja zum einen erstmal die jahrzehntelange Bürgerkriegssituation, die das Land eben in die Situation gebracht hat, in der es jetzt eben ist. Und von daher gesehen eben das Land sowieso schon sehr fragil ist. Die Lage eigentlich in den letzten wirklich Jahrzehnten kein einziges Mal richtig zur Ruhe gekommen, sodass überhaupt wieder was Vernünftiges aufgebaut werden konnte.
Also du meinst wirtschaftliche und politische Selbstständigkeit in einem ehemaligen Kolonialland. Das ist ja auch das Problem. Genau. Die koloniale Vergangenheit haftet ja da immer noch an.
Genau. Und dann kommt noch der weitere Aspekt, den wir auch dazu nennen müssen, dass Libanon, dieses kleine Land, tatsächlich roundabout mehr als 1 Million Flüchtlinge aufgenommen hat. Und das macht eben was natürlich auch mit diesem Land. Und ist natürlich, hat auch dieses Land auch entsprechend auch dahingehend verändert und auch geprägt. Hinzu kommt aktuell, um das auch dann Libanon dann auch abzuschließen, weil es sonst einfach den Rahmen sprengt, dass wir es aktuell in Libanon zu tun haben mit einer akuten Bankenkrise, die eben tatsächlich auch dazu führt, dass auch sogar jene Bevölkerungsschicht, die zu der privilegierten Seite gehört, auch quasi nur wirklich über begrenzte Devisen verfügen darf. Das sind 300 US-Dollar, die am Tag dann maximal dann entsprechend abgehoben werden können. Also es hat tatsächlich wirklich auch die Oberschicht dieses Landes auch jetzt getroffen. Abschließend ist zum Libanon noch dazu zu sagen, dass Ende März ein Benefizkonzert geplant ist, und zwar ein Solidaritätskonzert mit Marcel Khalife, Rama Khalife und Aymerich Westrich. Und zwar geht es da um ein Krankenhausprojekt im Libanon. Das Konzert findet statt in der Urania in Berlin. Das Ganze entsprechend eingerahmt, begleitet von Susanne Witt-Stahl, der Chefredakteurin von Melodie und Rhythmus.
Nächster Programmpunkt war Südamerika. Und da ging es auf der Konferenz um ein gemeinsames Manifest. Yao berichtet davon.
Ja, gegen 15 Uhr war dann bereits angekündigt worden, dass in dem Hauptveranstaltungsraum eine große gemeinsame Manifestation in Solidarität mit Lateinamerika stattfinden wird. Und da alle herzlich eingeladen sind, daran teilzunehmen. Und bereits etwas vorher sammelten sich eine große Gruppe von Menschen mit Transparenten und vielen unterschiedlichen Flaggen und Bannern, auf denen unter anderem Hände weg von Venezuela oder keine Blockade zu lesen war und auch viele der indigenen Flaggen, die nicht die klassischen Nationalstaatsflaggen waren, aber auch Nationalstaatsflaggen zu sehen. Und die Gruppe von Menschen hat sich dann auf der Bühne eingefunden und dort in einem längeren Prozess unterschiedlichste Reden gehalten und Statements abgegeben und Deklarationen verlesen, die dann auch teils abgesegnet wurden von den Anwesenden, in denen ganz klar der US-Imperialismus in Lateinamerika sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart stark kritisiert wurde und verurteilt und auch abgelehnt und aber auch die generellen Probleme von Extraktivismus, Neoliberalismus, die in den unterschiedlichen Ländern den Menschen viele Sorgen bereiten und Probleme und auch dazu führen, dass es dort falls zu vielen Protesten und Aufständen gekommen ist, wie wir alle mitbekommen haben, was in der vergangenen Zeit in Chile passiert ist, wo zwar auch eine kleine Fahrpreiserhöhung von umgerechnet 5 Cent, 30 Pesos der Auslöser waren, aber die Bevölkerung dort ganz klar das Problem benennt, wenn sie sagen, es geht nicht um 30 Pesos, aber es geht um 30 Jahre, und zwar die letzten 30 Jahre neoliberale Entwicklung, die das Land zerstört und alles privatisiert. Und das aber nicht nur auf Chile eingegangen wurde, von Chile gesprochen, sondern auch von Bolivien, Kolumbien, Venezuela, Ecuador und unterschiedlichen anderen Ländern und Gebieten in Lateinamerika, in denen dieser Widerstand stattfindet. Außerdem wurde auch gemeinsam gesungen, Widerstandslieder aus Chile und Parolen auf Spanisch, die von dem gesamten anwesenden Publikum lautstark mitgesungen wurden und geteilt.
Also offenbar eine gute Stimmung und Solidarität unter den Teilnehmern.
Auf jeden Fall, das war zu spüren. Viele sind aufgestanden, haben die Fäuste in den Himmel gehoben, haben mit internationaler Solidarität geantwortet oder spanischen Parolen. Und viele unterschiedliche Menschen konnten zu Wort kommen, ja, die ihre Erfahrungen teilen konnten oder auch ihre Kritik formulieren.
Das ist auch ein anschauliches Beispiel für die Systemfrage, die sich da stellt. In dem Moment, wo der Kapitalismus die Zähne zeigt mit dem neoliberalen Ansatz, der ja die sozialen Probleme verschärft.
Auf jeden Fall.
Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Konferenz waren die rassistischen Vorfälle in den USA, wo in den letzten Jahren auffallend viele schwarze Jugendliche durch Polizei und Sicherheitskräfte ums Leben kamen.
Ja, vollkommen richtig. Und als Antwort auf diese Serie, die sich ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren fortsetzt, hatte sich ja dann auch 2013 dann das sogenannte Black Lives Matter Movement dann auch gegründet. Auslöser damals, seinerzeit, war die Ermordung von Trayvon Martin, der ein Jugendlicher zu Tode gekommen ist, auch bereits im Jahr darauf, zwei aufsehenerregende Fälle gegeben, einmal mit Eric Garner in New York City und Michael Brown in Ferguson, kam dann auch der Vertreter der die Black Lives Matter Bewegung hier sehr eindrucksvoll in einer sehr fulminanten Rede dann auch, wie man auch an den Reaktionen des Publikums auch gemerkt hat, auch mitgenommen und mitgerissen auch hat, nämlich Tori Russell, schon seit etlichen Jahren quasi mit einer der zentralen Figuren der Black Lives Matter Bewegung auch extra aus den Vereinigten Staaten auch angereist ist und zum Thema Widerstand gegen Polizeigewalt, Staatskorruption und Neokolonialismus in den USA und weltweit gesprochen hat. Ich glaube, ganz wichtig ist es erstmal zu erwähnen bei Tori Russell, dass er in seinem Statement und in seiner Rede, dass er auch ganz unmissverständlich auf jeden deutlich gemacht hat, wie die Lage einfach tatsächlich existenziell bedroht ist, eben für schwarze Menschen, insbesondere eben auch für schwarze Jugendliche, ne, und die Morde an schwarzen Jungen vorwiegend Männern, aber überhaupt generell die Ermordung schwarzer Menschen in den Vereinigten Staaten, die eben beruht auf einem rassistischen System. Ein rassistischen System, das wiederum Ergebnis ist neokolonialer Strukturen. Neokoloniale Strukturen, die wiederum Ergebnis sind von dem vorangegangenen Kolonialismus, der kolonialistischen Epoche, der im Wesentlichen dazu beigetragen hat, Menschen vom afrikanischen Kontinent entweder dort vor Ort zu versklaven, auszubeuten, sie zu unterdrücken, beziehungsweise sie eben über den Sklavenhandel nach Europa beziehungsweise in die Vereinigten Staaten eben zu verschiffen. Und Menschen, die eben schon gegen ihren Willen aus ihren eigenen Ländern weg unter grausamsten Bedingungen wegverpasst wurden und jetzt in den jeweils neuen Ländern, in die sie hinverbracht wurden, dann eben Sklavendienst eben auch dann verrichten mussten.
Das Problem ist ja, dass trotz der massiven Bürgerrechtsbewegungen im 20. Jahrhundert mit Martin Luther King und den Black Panthers, um nur einige zu nennen, zwar auf Gesetzesebene die Gleichstellung der ehemaligen Sklaven und später dann Menschen zweiter Klasse erreicht werden konnte, dass dies aber noch längst nicht bedeutet, dass die rassistische und diskriminierende Haltung großer Teile der weißen Bevölkerung gegenüber den Schwarzen damit beendet wäre. Obwohl, man muss eins dabei bedenken, das möchte ich nochmal gleich hier einfügen, es ist nicht nur eine rassistische, es ist auch eine soziale Frage. Denn von bestimmten Einkommen ab spielt es scheinbar keine große Rolle mehr, ob man schwarz oder weiß ist.
Ja, es ist tatsächlich sicherlich richtig, dass das Einkommen natürlich eine wichtige Rolle spielt, das ist schon richtig. Nichtsdestotrotz würde ich schon noch ganz klar einen Unterschied auch machen zwischen einem weißen und einem schwarzen wohlhabenden Menschen. Das ist nun mal einfach so. Das ist ein Aspekt, der sich da eben nicht leugnen lässt. Und von daher gesehen würde ich sagen, schon mal natürlich, mit einem gewissen Einkommen hast du natürlich auch entsprechend eine andere Ausgangslage, eine stabilere Ausgangslage.
Wir haben schwarze Filmstars, wir haben schwarze Sportler. Ich meine, da spielt das alles dann keine Rolle, ne? Das wollte ich nur sagen.
Ja, nicht mehr so signifikant. Es lässt sich natürlich deutlich anders leben, ist gar keine Frage. Schon aufgrund des Bekanntheitsgrades kannst du natürlich einen Basketballer oder eine Schauspielerin jetzt nicht in der Form natürlich auch behandeln, wie du das jetzt eben mit einer unbekannten Person tun kannst. Das ist ganz klar, zumal natürlich sich auch eine Person mit einem Einkommen von einem Denzel Washington oder einer Oprah Winfrey noch entsprechend sich natürlich andere Anwälte leisten können. Das ist mit Sicherheit ein Aspekt, der stimmt, der ist richtig. Aber trotzdem würde ich jetzt schon nochmal ganz klar einen Unterschied dann auch machen zwischen Menschen, die einfach einen schwarzen oder einen weißen Background haben, auch dann, wenn sie finanziell entsprechend auch einigermaßen in stabilen oder beziehungsweise in sehr privilegierten Verhältnissen sind, so wie auch Robin Frey, Denzel Washington. Ich denke, um ein bisschen nochmal weiterzumachen, wichtig ist, dass Tory Russell, um auch hier nur die Quintessenzen dessen, was er gesagt hat, nochmal rauszuarbeiten. Als Antwort auf diese Situation, die wir in den Vereinigten Staaten eben haben, diesen Alltagsrassismus, der eben in Form von den Jugendlichen, die eiskalt hingerichtet werden, so kann man es eigentlich auch wirklich sagen, auf die Notwendigkeit hingewiesen, eben entsprechend eine Antwort zu geben auf neokoloniale Strukturen. Die Antwort auf neokoloniale Strukturen, hat er in seiner Rede unmissverständlich deutlich gemacht, ist es, dass wir unsere Kinder entsprechend sozialistisch auch erziehen, auch im Sinne des Sozialismus erziehen, im Sinne der wirklich die soziale Gerechtigkeit auffragen, also wirklich systemisch an die Sache herantreten, um dieses systemische Problem des Rassismus entsprechend auch wirklich nachhaltig auch zu bekämpfen und auch dem die Grundlage einfach zu entziehen. Wer die Vereinigten Staaten kennt, weiß, dass das ein langer, langer steiniger Weg ist, denn das Wort Sozialismus gilt in den Vereinigten Staaten als Schimpfwort. Und mit Sozialismus möchte man in den Vereinigten Staaten nicht allzu viel zu tun haben.
Mit Kommunismus schon gar nicht.
Kommunismus schon gar nicht, das ist dann wird es richtig heikel. Das gibt es, sag ich mal, durch PolitikerInnen wie Ocasio-Cortez oder eben auch Bernie Sanders, wobei Bernie Sanders natürlich jetzt auch schon mit im vorangeschrittenen Alter ist im Vergleich zu der jungen, dynamischen Ocasio-Cortez, die ja nun auch wirklich auch schon recht engagiert auch in der Öffentlichkeit auftritt und auch durch sehr unbequeme Fragen auch auffällt und auch einen entsprechend hohen Bekanntheitsgrad hat. Durch solche Menschen wird jetzt, sage ich mal, ein Stück weit so etwas eingeläutet wie ein Paradigmenwechsel. Nichtsdestotrotz darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage natürlich auch in den Vereinigten Staaten und die Haltung der Mehrheitsbevölkerung in den Vereinigten Staaten gegenüber Sozialismus und Kommunismus erst recht nach wie vor eine sehr, sehr skeptische ist.
Obwohl man natürlich sagen muss, wenn man zum Beispiel den Präsidentschaftskandidaten Sanders betrachtet, dann vertritt der ja durchaus mindestens sozialistische Thesen und hat auch damit Erfolg.
Ja, richtig, genau. Also
nur nicht unter der Überschrift Sozialismus oder Kommunismus, sondern er vertritt sie einfach im Rahmen der Demokratischen Partei.
Unter einer anderen Headline, richtig, genau, was strategisch von der Herangehensweise sicherlich insofern sinnvoll ist, als dass er natürlich, wenn er Mehrheiten gewinnen will, genau auch aufpassen muss auf die Befindlichkeiten, die in den bei der Mehrheitsbevölkerung da ist. Das ist einfach eine rein strategische Frage, die sich hier natürlich auch stellt und die natürlich auch entsprechend auch berücksichtigt sein muss. Also im Kern auf jeden Fall zusammengefasst kann man sagen, Tory Russell hat auf die Wichtigkeit der Erziehung der nächsten Generation hingewiesen, eben die wichtige Notwendigkeit, nächste Generation in einem sozialistischen Sinne tatsächlich zu erziehen, um letzten Endes entsprechend sich von diesen neokolonialen Strukturen dann eben zu befreien. Das war im Prinzip eigentlich so, wenn man jetzt wirklich die Botschaft eigentlich so zusammenfassen will. Ja, vielleicht hast du noch ergänzend was dazu zu sagen, was dir dazu einfällt. Aber das wäre so zumindest mal meine Beobachtung, meine Einschätzung von dem, was Harry Russell von sich gegeben hat. Und schon wie gesagt, man hat auch an den Reaktionen des Publikums tatsächlich auch feststellen können, dass das, was er gesagt hat, schon auch auf jeden Fall auf Begeisterung auch gestoßen ist, auf große Begeisterung, hat sehr großen, langanhaltenden Beifall auch bekommen. Und auch zwischendurch war die Rede auch immer wieder gesäumt von zustimmenden Rufen aus dem Publikum.
Eventuell wäre noch anzufügen, wo eben davon gesprochen wurde, wie Kommunismus oder Sozialismus als Schimpfwort und Beleidigung gelten, dass die Leute einfach oft ein ganz falsches Verständnis haben und dass selbst die, die es nicht als Beleidigung ansehen, denken, Kommunismus oder Sozialismus heißt, du kriegst irgendwas umsonst oder billiger vom Staat oder einer Regierung, was ja auch eine falsch verkürzte Wahrnehmung ist. Und was ich auch noch ganz spannend fand, war eine ehrliche Analyse, dass wenn es Unruhen gibt infolge von rassistischen Polizeimorden oder auch anderen Missständen, nicht immer zwangsläufig den Leuten, auch teils aus dem akademischen Kontext oder sonstigen Kontexten, eine politische Ideologie aufgestülpt werden kann, sondern es auch oft einfach eher aus dem Effekt passiert und es zwar wünschenswert wäre, dass alle auch größere politische Beweggründe haben, aber manchmal natürlich auch einfach nur eine direkte Reaktion ist und da auch ehrlich analysiert werden muss.
Es sind offenbar bei diesen Gewaltreaktionen von Sicherheitskräften auch ganz tief verwurzelte Vorurteile, rassistische Vorurteile gegenüber dem afrikanischen Ursprungsteil der Bevölkerung, den Schwarzen, wie wir ruhig mal sagen dürfen, denke ich. Die sind historisch so tief und auch heute noch gesellschaftlich so tief verwurzelt, dass sie unbewusst funktionieren. Und dass so ein Sicherheitsbeamter dann zwischen Schwarzen und Weißen vermutlich Tätern instinktiv und intuitiv unterscheidet und eben sehr viel schneller schießt, wenn es da sich um einen Schwarzen handelt. Das ist also viel, viel mehr als nur eine politische Frage. Das ist eine wirklich sozialpsychologische Frage, dieser Rassismus. Deshalb ist er auch so schwer zu beseitigen.
Ja, dass das da mit drin steckt, ist völlig richtig. Ich würde aber behaupten, dass gerade in diesen rassistischen Machtverhältnissen, in denen wir alle leben und entweder auch davon profitieren oder darunter leiden, alle Menschen nochmal in unterschiedlichen Leveln Rassismen in sich tragen und dementsprechend natürlich manche von sich denken oder sagen würden, dass sie nicht rassistisch sind. Aber ja.
Ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Da können wir uns selber auch nicht ausnehmen, hier in Deutschland sowieso nicht, was ja schon immer einen gewissen, ja, wie soll ich sagen, Stempel des Rassismus auch historisch nicht zu Unrecht hatte, wenn wir mal an den Nazifaschismus denken.
Aber auch natürlich dem der Zeit im Kolonialreich, im Kaiserreich, wo sich das Ganze ja auch schon entsprechend manifestiert hat. Also ich denke, das ist ein Rassismus hat, glaube ich, in Deutschland, glaube ich, dann auch eine deutlich längere Tradition hat auch. Es hat ja auch Vorläufer auch schon gegeben zum Dritten Reich, wo das dann auch deutlich wurde. Also ich denke, das ist so ein und sicher eben auch gesellschaftsübergreifend, auch wirklich in verschiedenen Strukturen, wirklich jetzt kein Thema ist, dass man jetzt nur irgendwo bei den ganz rechten AfD rechts außen, sondern halt wirklich über die Unionsparteien bis über die Sozialdemokratie, bis hin in die Linke hinein, auch tatsächlich wirklich auch der da widerspiegelt. Ja, also wie auch Jao gerade auch zu Recht darauf verwiesen hat, es ist wirklich eben, Rassismen sind eben, wir leben in einem System, das Rassismen begünstigt und da kann wirklich eben auch dann einfach tatsächlich unterteilt werden zwischen denjenigen, die davon profitieren und denjenigen, die da davon betroffen sind und darunter folglich auch leiden.
Ja, und da muss man natürlich dann auch an den Völkermord der Hereros denn durch die Deutschen, durch das Deutsche Reich damals erinnern. Also das sind in einem gewissen Grade im Bewusstsein der Deutschen dann eben doch keine Menschen gewesen, sondern eher Wilde. Und was man unter Wilde versteht, das muss man dann ein bisschen genauer noch nachgraben. Aber das sind zumindest keine gleichwertigen Menschen. Und das ist das große Problem.
Aus herrenrassischer Perspektive mit Sicherheit ist es so gesehen worden.
Ich möchte darauf hinweisen, dass es bei Arte gerade, auch in der Mediathek dort, eine sehr interessante Dokumentation über dieses Thema gerade gibt.
Genau, das ist dann vielleicht für die Zuhörerinnen auch ein ganz wichtiger und wertvoller Hinweis, um sich mit der Thematik einschlägig zu befassen. Das Thema Rassismus hat natürlich auch dann auch eine Rolle gespielt bei dem nächsten Redner, der zugeschaltet wurde, Videoschalte. Und zwar handelt es sich um niemand Geringeren als Mumia Abu-Jamal, Journalist und politischer Gefangener in der Vereinigten Staaten. Und davor war auch noch vorgeschaltet, war auch Johanna Fernandez, ihres Zeichens Historikerin und Sprecherin des Verteidigungsteams von Mumia, die auch nochmal entsprechend den Verfahrensstand nochmal erläutert hat, auch nochmal auch diese ganze Komplexität, die dieses ganze Verfahren ja auch eben entsprechend auch nach sich zieht. Kernbotschaft von Mumia Abu-Jamal lässt sich tatsächlich auch hier auch nochmal auf den Punkt springen, dass er seinem Statement hier mal ganz klar kritisiert hat, die aktuellen kriegerischen Interventionen. Ganz kurzes Stichwort nochmal zu Mumia Abu-Jamal für die ZuhörerInnen, die jetzt mit ihm nichts anfangen können. Mumia Abu-Jamal sitzt seit 1982 in US-Gefangenschaft. Er wird beschuldigt, Ende 1981 für die Ermordung eines Polizisten verantwortlich zu sein, den er erschossen haben soll. In diesem Kontext gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen. Und es war ja so, dass Mumia Abu-Jamal zunächst tatsächlich zum Tode verurteilt wurde. Das ist dann später zwar gegen eine lebenslange Freiheitsstrafe umgewandelt worden, aber gegen eine, gegen die keine Revision mehr eingelegt werden kann. Sprich, von daher gesehen ist es vielleicht auch gerade in dem Kontext auch immer wichtig gewesen, darauf zu verweisen, dass eben mit Johanna Fernandez, Sprecherin seines Verteidigungsteams, eben auch nochmal eine wichtige Schlüsselfigur einfach auch noch vorgeschaltet war. Im Zentrum von Mumias Statement stand tatsächlich die kriegerischen Interventionen der Vereinigten Staaten. Und zwar sowohl im Irak als auch in Afghanistan, die er beide auch als absolutes Desaster auch bezeichnet hatte, gekennzeichnet durch Folter, durch Tod, durch tiefe Demütigung der jeweiligen Menschen in den jeweiligen Ländern, worauf er eben auch entsprechend dann auch unter Verweis auch auf die Historie auch verwiesen hat auf Robert McNamara, den ehemaligen Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, der in einem Buch voller Lügen, wie Mumia Abu-Jamal auch pointiert auch festgestellt hatte, seine Sicht der Dinge festhalten konnte. Und dieses Bild eben, das McNamara so eben entsprechend verbreitet hat, so ohne weiteres eben entsprechend halt einfach doch ein Stück weit auch diese Grundhaltung der patriotischen Rechten zumindest mal oder auch der unpolitischen in den Vereinigten Staaten halt eben einfach ermöglicht. Ein wichtiger Punkt vielleicht ist gerade in dem Zusammenhang auch nochmal darauf zu verweisen, dass er eben von seiner Seite eben auch nochmal ganz klar auf die Notwendigkeit der Selbstorganisation verwiesen hat, die man eben als Antwort gegenstellen muss. Selbstorganisation gegen dieses System.
Selbstorganisation der Betroffenen meinst du mit, nehme ich an. Genau. Das heißt, dass die Betroffenen von Opfern zu Aktiven werden, dass sie nicht mehr durch andere sich vertreten lassen, sondern selbst eingreifen in den Gesellschaftsprozess.
Genau. Ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das ist im Prinzip eigentlich eines der ganz wichtigen Punkte.
Und noch ein Satz zu mir, sofern er noch reinpasst. Das denke ich der Vollständigkeit halber und zusammenfassend, aber wirklich gesagt werden kann, dass der Mensch 38 Jahre seines Lebens in der Todeszelle auf den Tod zu Unrecht gewartet hat, aus rassistischen Motiven. Und da so viel falsch gelaufen ist im Prozess und er einfach noch immer im Gefängnis sitzt, da nicht mehr auf die Todesstrafe wartet, aber sein gesundheitlicher Zustand auch hochproblematisch ist und seine Augenkrankheit so fortgeschritten ist, dass er bald kaum noch lesen kann, dass das Einzige ist, was ihm noch bleibt, in Form von Briefe schreiben, er weiter aus dem Knast noch Radiojournalismus betreibt, mit welchen Bitten, Grußbotschaften oder Radiosendungen. Und dass deswegen einfach nochmal ein Appell ist an alle, sich für ihn einzusetzen, ihm Briefe zu schreiben und aktiv zu werden. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten zu.
Ja, vielen Dank für diese Ergänzung.
Zwei ganz kurze Abrisse noch aus zwei Diskussionsrunden, bevor Dao dann nochmal einen Überblick gibt, was außerhalb des zentralen Konferenzraums dann lief. Weil diese ganze Konferenz wurde dann auch immer wieder geprägt von Diskussionsrunden. Auf zwei möchte ich hier an der Stelle ganz kurz eingehen. Die eine lief unter der Überschrift Macht der Straße, Kämpfe für die Zukunft, wo mit verschiedenen DiskutantInnen gesprochen wurde. Zu Julia Bach von Rheinmetall Entwaffnen, Frank Pasch von der Fridays for Future Bewegung, Johannes Heidner von Ende Gelände, Johannes Schorling, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, sowie Sven Lasko von Kulturkosmos, der für die Veranstaltung, der jährlich in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet, Fusion stattfindet. Und Hier ging es quasi, wurden eben auch nochmal aus verschiedenen Perspektiven auch nochmal beleuchtet, eben auch die Straßenkämpfe, die tatsächlich stattfinden, wo die AktivistInnen eben auch dargestellt haben, wie wichtig eben entsprechend ist, sich durch eigenes Engagement, durch eigenes Zutun entsprechend zu vernetzen, gemeinsam Aktionen zu fahren, auch nochmal recht eindrucksvoll auch nochmal schildern konnten, gerade wie Matthias Herrmann, auch gerade von Stuttgart 21, der geschildert hat, der seit 10 Jahren Aktivismus jetzt eben auch zum Ausdruck gebracht hat, seine Enttäuschung gegenüber der Grünen, die ja damals 2011 angetreten sind als Stuttgart 21-Gegnerparteien, die genau über dieses Label Stuttgart 21 tatsächlich auch dann an die Regierungsmacht ja auch gespült wurden. Winfried Kretschmann ist genau wegen seiner Gegnerschaft gegenüber Stuttgart 21 seinerzeit Ministerpräsident geworden. Und kurz nachdem er das Amt übernommen hat, wollte er von den Ganzen quasi nichts mehr wissen. Und das ist das eine. Das andere ist, dass eben dann auch deutlich wurde in diesen ganzen Diskussionen, wie viel Ausdauer gefragt wird, ist eben um gegen dieses System eben auch dann, auch anzukommen. Und auffallend war allerdings bei dieser Diskussion, um einfach eine kritische Anmerkung zu machen, dass von insgesamt 7 diskutierenden Menschen gerade mal eine Frau und eine Person, eine Person of Color, mit dabei war, mit Quang Pasch als Person of Color von Fridays for Future und Bach von Rheinmetall Entwaffnen, was eben insofern kritisch anzumerken ist, dass da gerade man im Rahmen einer Rosa-Luxemburg-Konferenz, die sich ja als progressiv versteht, eigentlich auch dann mehr erwartet. Die Moderation, geleitet von Jan Krewe von der Jungen Welt, muss man jetzt der Fairness halber sagen, ist auch darauf eingegangen und hat auch nochmal deutlich gemacht, dass hier die Männer keineswegs jetzt hier allein die vertretenden Personen oder keineswegs repräsentativ für die jeweiligen Bewegungen sind. Das muss der Fairness halber dazu gesagt werden. Ändert aber relativ wenig dran, dass dieses Bild eben nach außen hin, das eben wieder patriarchalen Strukturen eben Rechnung trägt, eben so nach außen entstanden ist. Es waren schon, wie gesagt, 7 Leute, 6 Männer davon und eine von diesen 7 Personen eben POC-Hintergrund, also eine Person of Color. Und das ist, denke ich mal, ein Punkt, der natürlich sich, bei dem sich die VeranstalterInnen natürlich dann schon Fragen stellen lassen müssen. Und gleiches galt dann übrigens auch für die Abschlusspodiumsdiskussion mit dem Thema Flucht, Migration und Klassenkampf. Auch das ist ja ein wichtiges Thema, gerade Flucht und Migration als Folge kolonialer Vergangenheit und einer neokolonialen Gegenwart, die Menschen einfach, sei es von dem afrikanischen Kontinent, aber sei es auch aus anderen Teilen der Erde, eben in ihrer eigenen Umgebung keine Chance mehr haben zu leben, aufgrund unseres hier im Westen gelebten parasitären Lebensstils, was eben einfach so in dieser Klarheit dazu gesagt werden muss und was im Übrigen auch in den Reden der einzelnen Akteurinnen auch immer wieder auch gesagt wurde. Wir machen hier die Dinge so, weil wir uns wohlfühlen, haben aber dabei gar nicht im Auge, dass bei anderen das, was für uns Wohlfühlaspekt ist, der andere eben eine Existenzfrage ist. Genau, deswegen Flucht und Migration bei dieser Diskussion, wo vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Ulrich Schneider dann vor Ort waren, Daniel Weber als Leiter des Bereichs Migration und Gleichberechtigung der DGB, Bildungswerk Bund, Yusuf Aas, Mitglied der Bundesgeschäftsführung der Föderation Demokratischer Arbeitsvereine und last but not least Renate Koppel, Personalrätin, Mitglied im DKP-Parteivorstand der Internationalen Kommission, geleitet das Ganze von Stefan Huth, dem Chefredakteur der Jungen Welt, auch hier 5 teilnehmende Personen, eine Frau und eine Person of Color, auch hier gilt das Gleiche wie bei der ersten Diskussionsrunde. Sie hat jetzt aber ja auch noch eine Ergänzung, an den ich jetzt im Übrigen auch überhaupt übergebe, da er dann auch noch einen Eindruck liefert von dem, was sonst noch so auf der Konferenz in den Nebenräumen auf der Ausstellungsebene lief.
Die Ergänzung wäre, dass vor dem Hintergrund, dass von dem Themenkomplex Flucht und Migration schwarze Menschen, Menschen of Color und Frauen ganz besonders betroffen sind, wünschenswert gewesen wäre, wenn auch auf diesem Podium deren Stimmen mehr berücksichtigt geworden wären oder auch sie besser vertreten wären und stärker. Genau. Neben den unterschiedlichen Vorträgen und Beiträgen, Diskussionen wurde auf der Konferenz immer wieder Raum eingeräumt für wichtige Ankündigungen zu unterschiedlichsten Themen. Ein Themenkomplex, der da sehr präsent war, war Krieg oder auch Friedensbewegung als Gegengewicht. Und da wurde auf die Münchner Sicherheitskonferenz aufmerksam gemacht, die jetzt vom 14. bis 16. Februar 2020 in München stattfinden wird und wo wieder einmal alle Staats- und Regierungschefs sich mit VertreterInnen von Großkonzernen der Rüstungsindustrie, Militärs und Geheimdiensten treffen und dort für Sicherheit in Anführungszeichen sorgen oder sich darüber austauschen, wo aber die ganz klare Kritik kommt, dass es nicht darum geht, sondern eher nur um wirtschaftliche Interessen und eine Erhaltung der Macht und Hegemonie. Und deswegen war das Motto auch, alles muss sich ändern gegen Krieg und Umweltzerstörung. Und es wurde zu dem Antikriegskongress Anfang Februar in München aufgerufen, genauso wie zur Friedenskonferenz am 14. und 15. Februar und auch zur Großdemonstration in München am 15. Februar. Ergänzt wurde diese Ankündigung von einer weiteren Person, die auf das Defender 2020 Truppenmanöver aufmerksam gemacht hat, was dieses Jahr von April bis Mai stattfinden wird und eins der größten Truppenmanöver und auch Truppenverlegungen oder eine der größten Truppenverlegungen sein wird seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da werden über 20.000 US-GIs mit schwerem Kriegsgerät über den Atlantik und anschließend quer durch Europa möglichst nah zur russischen Grenze transportiert, um dort dann ein großes Kriegsmanöver nachzuspielen. Da auch Deutschland davon da als NATO-Staat involviert ist und auch daran teilnehmen wird, wurde ganz klar zu Kritik und Protesten an diese Manöver aufgerufen, das ist dem Motto Stop Defender 2020. Ja, zufrieden mit Russland, Entspannungspolitik und Abrüstung, nein zu Kriegsmanövern.
Vielen Dank für diese Ergänzung. Das ist ja offenbar eine Drohgebärde der NATO gegenüber Russland, die in diesem Sinne gar nicht angemessen ist und brandgefährlich ist.
Genau, so kann die verstanden werden. Und noch ein letzter Punkt, auf den wir gerne eingehen würden, wäre das, also abgesehen von dem bereits genannten, wurde das Programm auch oft abgerundet, noch von künstlerischen, kulturellen, ja, kleinen Theaterperformances oder Musikstücken. Und es gab auch noch auf der zweiten Etage im Tagungsort eine große Halle mit unterschiedlichen Darstellern, die dort Bücher, Zeitschriften etc. präsentiert haben. Dort ließen sich aber auch Verbände finden, wie der Verein der Verfolgten des Nationalsozialismus, der kürzlich oder noch immer viele Schlagzeilen macht, weil ihm tatsächlich die Gemeinnützigkeit aberkannt werden sollte oder wurde und zwar da Widerspruch eingelegt wird und das jetzt gerade noch so ein bisschen zu einem abwartenden Status ist. Nichtsdestotrotz, dass ein Skandal ohne Gleichen ist, dass in einem Land wie Deutschland mit der Geschichte, die die meisten von uns kennen, so einen Verein die Gemeinnützigkeit abzuerkennen und um den Bogen wieder zurückzuschlagen zu den Themen, die gerade genannt wurden und auch den kommenden, gibt es gleichzeitig Rüstungslobbyvereine, die als gemeinnützig anerkannt werden, neben auch anderen Fraglichten.
Das ist ja nur ein Teil dieser Kampagne, Finanzkampagne möchte man fast sagen. Attac ist die Gemeinnützigkeit auch aberkannt worden und anderen linken Vereinen weiterhin. Das ist eine ganze Kampagne gegen linksgerichtete Vereine, die damit finanziell zumindest belastet werden sollen.
Genau, das ist absolut richtig und sollte deswegen skandalisiert werden. Und es kam auch zur Sprache, dass da ein Bündnis gebildet wird und das nicht hingenommen wird. Eine letzte Bürgerinitiative, die wir gerne vorstellen würden, ist die Bürgerinitiative Offene Heide, die dort ebenfalls vertreten war und die sich seit langem dafür einsetzt, dass in der Kolbitz-Letzlinger Heide kein Truppenübungsplatz weiter betrieben wird. Geschichtlich ist es so, dass dort seit 1935 bereits militärisch Truppenübungen stattfanden und eine 30 Kilometer lange Schießbahn gebaut wurde, von den Nazis auch genutzt, um dort auch das größte weltweit je gebaute Artilleriegeschütz mit dem Kurznamen Dora zu bauen, dem sogar in Erwägung gezogen wurde, bis nach England zu schießen, was auch nur einmal eingesetzt wurde an der Krim. Und dass nach dem Krieg das Gelände weiter von der Sowjetunion genutzt wurde, auch als Schießbahn und Panzerübungsplatz, und für Zivilisten vollständig unzugänglich war, obwohl es ein sehr wichtiges Naturerholungsgebiet oder auch Naturschutzgebiet eigentlich sein sollte, das 80.000 Hektar schutzwürdige Kulturlandschaft sind mit einem riesigen 3,3 Milliarden Kubikmeter Wasservorrat von idealer Reinheit. Und dass eigentlich immer klar war, dass es spätestens nach der Wiedervereinigung zivil genutzt werden soll, den BürgerInnen des Landes zur Verfügung stehen sollte, und auch 1991 der Landtag Sachsen-Anhalts entschieden hat, dass dieses Gelände ausschließlich zivil genutzt werden soll, wurde dann doch vom Bundestag entschieden, 2 Jahre später, dass es weiter als Truppenübungsplatz benutzt wird. Die Bundeswehr hat sich dort 1994 wieder bequem gemacht und diesen Ort weiter für Kriegsübungen genutzt. Rheinmetall ist heute auch involviert als privatwirtschaftlicher Akteur, der dort ein Dienstleistungszentrum betreibt. Und die Bürgerinitiative fordert halt einen Baustopp, auch ganz explizit von der Richtung sogenannter Kampfübungsstätte, zum Beispiel der Stadt Schnellersburg, wo halt auch Krieg nachgestellt wird. Das wollten wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Die Initiative wurde auch mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet und freut sich auch über Unterstützung, dass dieses Gebiet zivil genutzt wird und dort nicht weiter unnötige Kriegsmanöver stattfinden.
Macht der Straße Kampf um die Zukunft die Systemfrage beantworten? Du hattest vorher die berechtigte Frage ja nochmal gestellt, inwieweit ist diese Systemfrage beantwortet worden? Ich glaube, es ist keine der Illusionen ernsthaft jetzt unterlegen, dass binnen so weniger Stunden so eine komplexe Frage beantwortet werden kann. Aber ich denke, es wurden zumindest mal, und Jao wird mir da vielleicht auch zustimmen, in der Beobachtung her, eines, glaube ich, deutlich geworden, was sich wie ein roter Faden eigentlich durch diese gesamte Veranstaltung gezogen hat, ist zum einen erstmal lässt sich festhalten, ganz wichtig, erstmal Vergangenheitsbewältigung machen, zu identifizieren, neokoloniale Strukturen, die tatsächlich für die aktuelle Situation, für die Gegenwart zuständig ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt, eben entsprechend daraus Konsequenzen dahingehend ziehen, indem Bildung und Erziehung eben darauf ausgerichtet sind, dafür für die nächste Generation zu sensibilisieren. Und weil wir bei der nächsten Generation sind, wichtig eben auch, nicht nur die nächste Generation, vor allem aber die nächste Generation, bei der einfach noch eine ganze Menge Spielraum auch sicherlich nach oben ist, aber auch Projekte ja vorgestellt wurden wie Fridays for Future oder andere Bewegungen, dass es ja sehr wohl auch Bewegungen auch gibt in dieser Generation, in dieser jüngeren Generation, eben auch die Bereitschaft, sich selbst zu organisieren, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen, selber auf die Straße zu gehen und das, denke ich mal, ist unisono, glaube ich, so auch verstanden worden als Ansatz, wie eben tatsächlich die Systemfrage beantwortet werden kann.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort zu dieser Konferenz. Und ich danke Kodjo Valentin Gläser und Yao Pa-Jung für den ausführlichen Bericht.